Als das Team mich fragte vor, weiß ich, 2 Monaten oder so, ob ich noch mal predigen wollte heute, habe ich das erst abgelehnt, weil sich das so gefühlsmäßig irgendwie nach Abschiedsrede anhört und das mag ich nicht. Aber ich habe dann doch später zugestimmt und ich habe so überlegt, ja, was kann man an so einem für mich denkwürdigen Tag an die Gemeinde weitergeben? Ich könnte natürlich über mich einiges erzählen, aber ja, das wollte ich auch nicht. Ich finde es besser, über Jesus zu reden. Oder ist das in Ordnung, wenn ich weniger über mich rede und mehr über Jesus? Können wir machen, ne? Das machen wir. Wir haben in der letzten Zeit gerade viel drüber nachgedacht, so über Lebensberufung, den Auftrag erfüllen. Was ist der Kern unseres Lebens? Um was geht es dabei? Gibt es irgendwelche Lebenslinien? Gibt es irgendwelche, so den roten Faden im Leben? Und wir haben festgestellt, dass es rückblickend tatsächlich ein paar rote Fäden gibt, die am Ende immer dicker geworden sind. Und über so einen roten Faden möchte ich gerne mit euch sprechen. Das ist etwas, was mir persönlich wichtig geworden ist. Und wir haben im Team auch festgestellt, bei bestimmten Fragen geben die unterschiedlichen Leute immer die gleiche Antwort, weil das einfach in demjenigen drin ist. Jeder hat so seine eigene Prägung, seine eigene Berufung auch und das, was ihn ausmacht. Und insgesamt habe ich was zusammengebracht und ergänzt, aber ich möchte über diese rote Linie in meinem Leben gerne mit euch sprechen. Und es geht vor allen Dingen um Grammatik. Wer von euch Kindern mag gerne Grammatik? Oh, da sind ein paar, ja, klasse, ein paar. Ich habe Grammatik auch nicht so gerne gemocht, obwohl ich gerne auch rede oder schreibe. Aber heute wird es nicht so kompliziert. Ich mache vereinfachte Anwendungsgrammatik. Und ich habe ein Thema gewählt, kannst du mir die erste Folie anzeigen, nimm es in Besitz. Ich war ungefähr, wer von euch ist zwischen 25 und 30 Jahre alt? Hey, cool. So alt war ich, wie ihr jetzt, vor 35 Jahren. Richtig lange ist das her. Und ich habe gerne in der Bibel gelesen, ich habe gerne das Wort Gottes studiert und ihr wisst gar nicht, wie gut und einfach ihr es heute habt. Es gab zu der Zeit gab es noch kein WLAN, es gab kein Internet, es gab kein Wikipedia, es gab nicht verschiedene Bibelübersetzungen auf dem Handy. Man musste sie die alle in Buchform kaufen, ein Bibellexikon kaufen, so eine dicke Konkordanz. Falls jemand nicht weiß, was das ist sowas wie eine Diskette in Papierform mit ganz vielen 100.000 Wörtern drauf, da kannst du nachlesen, wo steht was in der Bibel. So habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Und ich bin dann über einige Formulierungen gestolpert, die mich total angesprochen haben. Über Grammatik, die ich vorher so für mich gar nicht gesehen habe. Und auf diese Reise möchte ich euch mitnehmen. Für die Kinder in den Kick, die Kick-Kinder, also die haben wir jetzt nicht bei Kick geholt, sondern das sind Kinder-Kleingruppen. Für euch habe ich in 10 Minuten auch eine Überraschung. Sagt eure Eltern, sollen auf die Uhr gucken, wenn 10 Minuten vorbei ist, sagt ihr Überraschung. Okay? Paulus sagt, das Beispiel mit Israel ist für uns gegeben als Beispiel. Also das, was Israel tatsächlich erlebte, ist ein Zeichen auf Christus hin und wir können das übertragen in unser geistliches Leben. Und ich möchte euch 2 Bibelstellen zeigen. Im 4. Mose, da fangen wir mal an, Israel ist aus Ägypten herausgekommen, ein Zeichen für die Erlösung durch Christus, durch das Rote Meer hindurch, sie wurden errettet, ein Bild auch auf Christus, wir wurden durch ihn errettet und dann sollten sie das neue Land einnehmen, da haben sie erst gezweifelt, das war nicht so gut, da mussten sie 40 Jahre in der Wüste bleiben und dann nach Mose kam dann Josua und im 4. Mose, da sagt Mose selber noch, und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn euch habe ich das Land gegeben, es zu besitzen. Euch habe ich das Land gegeben. Oder in 5. Mose, macht euch auf, brecht auf und zieht über den Fluss. Sowieso, siehe, ich habe den König von Heschbon und sein Land in deine Hand gegeben. Fang an und nimm es in Besitz. Und das ist mir aufgefallen und da habe ich gedacht, was ist denn das? Gott hat uns bereits etwas gegeben. Welche Zeitform ist das? Vollendete Vergangenheit. Er hat gegeben. Es liegt also zurück. Ist meine vereinfachte Anwendungsgrammatik. Und ihr sollt es in Besitz nehmen, ist die Zeitform in der Zukunft. Wir sollen etwas in Besitz nehmen. Das heißt, Gott sagte zu dem Volk, ich habe euch etwas gegeben, aber sie waren noch gar nicht da. Sie hatten es noch nicht. Sie waren noch nicht in dem Land. Da lebten noch andere Leute. Und das war alles noch gar nicht so einfach. Und trotzdem sagt Gott, ich habe es euch gegeben, Und deswegen sollte hingehen und es in Besitz nehmen. Weil Gott also in der Vergangenheit etwas getan hat, sollen wir heute daran denken, für die Zukunft etwas in Besitz zu nehmen. Verstanden? Einfach, ne? Gott hat etwas getan und wir sollen deswegen hineingehen. Das sind so die unterschiedlichen Zeitformen. Und dann starb Mose und dann unter Josua, sein Nachfolger, gingen sie jetzt hinein in dieses neue Land. Und ich will auch bei dieser Gelegenheit mal sagen, also heute vertreiben wir keine Menschen mehr, wie es damals war, weil wir heute unsere Feinde lieben. Aber so wie Gott damals im Alten Bund sagte, ihr sollt die Feinde vertreiben, heißt das für uns heute übertragen, für unser geistliches Leben, dass wir unsere geistlichen Feinde vertreiben sollen. Wir sollen den Feind vertreiben aus unserem Leben. Wir sollen ein Land, welches er noch besetzt hält, in Besitz nehmen, welches Gott uns gegeben hat. Das ist die Parallele dazu. Und dann ermahnt Josua viele Jahre später, also Josua war schon 80, er war 40, als sie dann auszogen mit Mose, 40 Jahre in der Wüste, dann war er 80, dann fing er an, auch seine Sachen in Besitz zu nehmen. Und jetzt 30 Jahre ungefähr später, am Ende seines Lebens, sagt er Folgendes im Josua 18. Da sagte Josua zu den Israeliten, wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen? Und jetzt achtet wieder auf die Formulierung, um das Land in Besitz zu nehmen. Welche Zeitform? Zukunft. Ihr sollt es in Besitz nehmen oder jetzt in der Gegenwart schon anfangen, dass der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Welche Zeitform? Vollendete Vergangenheit. Es ist ganz interessant zu lesen, dass die einzelnen Völker oder die einzelnen Stämme, da gab es kleine, da gab es große, auch entsprechend ihrer Stärke und ihrer Größe dann Land zugeteilt bekamen und man sich gegenseitig auch geholfen hat. Und Josua sagt, jetzt hör mal, wir sind ja schon 30 Jahre dabei, warum seid ihr denn so nachlässig? Da ist noch so viel zu tun, da ist noch so viel in Besitz zu nehmen, das hat Gott euch doch alles bereits gegeben. Naja, nun gut, man muss vielleicht ein paar Feinde vertreiben, man muss irgendwie das in Besitz nehmen, aber Josua ermahnt die Leute und sagt, seid doch nicht nachlässig dabei. Und viele haben sich einfach eingerichtet, viele haben gesagt, ja, das reicht uns erstmal für unseren Stamm, wir haben hier grüne Wiesen, die Schafherde, das passt, wir können ein paar Oliven ernten und dieses und jenes machen. Es ist doch gut so, mach nicht so viel Stress, mach nicht so viel Theater, erzeuge nicht so viel Druck, das müssen wir gar nicht, so geht's auch, man lässt sich einfach darauf ein und wenn da ein paar Feinde sind, naja, man kommt schon irgendwie damit klar, man kann sich damit arrangieren, aber Josua sagt, hey Leute, denkt doch mal drüber nach, was euch Gott gegeben hat, dass ihr es dann auch in Besitz nehmt. Der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz, kurz erklärt, stellt euch vor, ihr habt eine alte, entfernte Tante, die stirbt, die hat keine Kinder mehr, die hat auch keine Geschwister mehr. Sie hatte mal Geschwister, sonst wäre sie ja nicht eure Tante. Aber ihr bekommt jetzt ein Schrieb vom Amtsgericht oder Testamentsvollstrecker, du hast ein Haus geerbt. Dieses Haus steht irgendwo und da wohnen natürlich auch Leute drin. Dieses Haus gehört jetzt dir, du bist der Eigentümer. Aber du besitzt es nicht, du kannst es nicht in Besitz nehmen, weil andere das besitzen. Also besitzen bedeutet, es nutzbar machen, es gebrauchen. Du kannst das, was du besitzt, kannst du putzen und gebrauchen und nutzen. Du darfst es aber nicht wegschmeißen, du darfst es nicht verschenken, auch nicht verkaufen, weil es nicht dir gehört, dem Eigentümer gehört es. So, was macht man jetzt? Jetzt kann man dann kündigen wegen Eigenbedarf. Das heißt, obwohl mir etwas gehört, es ist mir geschenkt worden, es ist mir vererbt worden, muss ich hingehen und es in Besitz nehmen, damit ich es nutzen kann. Amen. Und das wiederum ist ein Bild für Christus. Das setzt sich im Neuen Testament fort, dieser Gedanke, also alles das, was Israel erlebte, ist einfach ein Zeichen für uns, für unser geistliches Leben. Jesus sagt im Johannes 17, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen auch gegeben. Also nicht werden sie irgendwann bekommen, sondern oder wirst du ihnen geben, wenn sie sich dann anständig verhalten und gute Christen werden, sondern ich habe sie ihnen gegeben. In der vollendeten Vergangenheit steht das, auf dass sie dann Einheit haben und eins sind. Im Kolosser 1 steht, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Manche fühlen sich nicht so. Manche denken, ich habe noch so viel Finsternis in meinem Leben, das ist noch so dunkel. Aber wenn du Jesus kennst, wenn du ihn angenommen hast und Vergebung empfangen hast, dann sagt Paulus, Ihr seid errettet aus der Macht der Finsternis. Das schreibt er zu den Christen. Ihr seid errettet, nicht ihr werdet errettet, sondern ihr seid errettet und ihr seid versetzt. Ihr seid wirklich versetzt in ein anderes Reich. Und manche sagen immer und denken, ja, ich möchte auch näher bei Jesus sein. Ich möchte mehr von seinem Reich. Ich möchte irgendwie. Aber die Bibel sagt, du bist bereits da hineingepflanzt worden. Das ist das, was bereits geschehen ist. Natürlich ist noch ein Weg zurückzulegen, das auch in Besitz zu nehmen, dahin zu kommen, das zu ergreifen. Und so lesen wir viele, viele Dinge im Neuen Testament. Wir sind mit auferweckt worden durch Jesus Christus. Durch die Taufe, durch dieses Symbol sind wir gestorben. Wir sind mit auferweckt worden mit ihm, obwohl wir das vielleicht gar nicht so spüren in unserem Leben. Aber Jesus hat das bereits getan. Es ist vollendete Vergangenheit. Wir sind der Sünde gestorben, sagt Paulus. Ja, natürlich ist dieser Konflikt da, ich fühle mich irgendwie komisch oder die Sünde hat immer noch Macht. Aber Paulus sagt, wir sind der Sünde gestorben durch Jesus Christus. Sie hat keine Macht mehr. Es sei denn, wir geben ihr Macht in unserem Leben durch unsere Zustimmung, indem wir irgendwelche Türen öffnen. Aber Jesus sagt, wir sind gestorben. Die Macht der Sünde ist zerbrochen. Amen. Das ist bereits geschehen durch Jesus Christus. Und Paulus sagt einfach, haltet euch dafür. Haltet euch dafür, das geschieht durch den Glauben an ihn und an seine Kraft. Halte dich dafür und dann wirst du es in Besitz nehmen, das, was Jesus bereits getan hat. Am Kreuz hat er alles getragen, meine Sünde hat er getragen, meine Schwachheit hat er getragen, vollendete Vergangenheit, oder? Oder wird er sie erst tragen? Nein, er hat sie getragen. Er hat meine ganzen Fehler, die ich habe, er hat sie alle getragen. Er hat auch meine Schmerzen getragen, meine Krankheit. In seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Also eine vollendete Vergangenheit. Im Kolosser steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht worden. Das heißt, ich werde nicht in die Fülle Gottes gebracht werden, sondern ihr seid in ihm. Und jetzt geht es darum, das in mein Leben hineinzukriegen, diese Tatsache, diese Zustimmung, diese Gewissheit zu haben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist bereits geschehen. Und ich stelle immer wieder fest, so in meinem eigenen Leben, und auch wenn ich so unterwegs bin, da gibt es einen ganz großen Mangel an Erkenntnis, was uns in Christus Jesus alles geschenkt worden ist. Und manche warten ihr Leben lang darauf, dass Gott ihnen etwas schenkt. Und dabei hat er ihnen schon alles geschenkt. Ich möchte auch mal gerne ein Geschenk bekommen. Sind die 10 Minuten schon um? Sind schon um, gerade. Passt. Ich möchte auch gerne ein Geschenk bekommen und sage immer, Gott schenkt mir auch mal was. Und dabei sehe ich gar nicht, dass da längst schon ein Geschenk ist. Das ist schon ein Geschenk, das ist mir geschenkt worden, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht gewusst jetzt, dass das für mich ist, dieses Geschenk. Aber Gott hat es mir geschenkt. Und um zu wissen, was mit diesem Geschenk los ist, muss ich da mal reinschauen, oder? Ich muss einfach mal den Deckel aufmachen und mich freuen darüber, was da wohl drin ist in diesem Geschenk. Boah, ganz, ganz viele Sachen, ganz, ganz viele Sachen. Und alles sowas und saure Sachen auch und sowas ganz Leckeres und ganz, ganz viele Sachen. Und die Kinder, für euch habe ich das mitgebracht und für die Erwachsenen auch, für alle. Ihr dürft nachher, nach dem Gottesdienst, nicht jetzt, sondern nach dem Gottesdienst, nachher hingehen und euch das alles mitnehmen. Zwei Teile, drei Teile, vier Teile, so viel ihr möchtet und nicht alles auf einmal, auch dem anderen was lassen. So als kleine Erinnerung, ich muss hingehen und ein Geschenk auspacken und schauen, was ist drin und mir das dann mitnehmen und mich dann freuen in Gott, dass er mir das geschenkt hat. Ist das okay, ihr Kinder, ist das okay für euch? Wenn ihr noch einen Moment wartet und dann könnt ihr nachher dann zugreifen. Und in der Bibel steht auch so etwas Ähnliches, zu wissen, was in mir von Gott geschenkt worden ist. 1. Korinther 2 schreibt Paulus, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Warum eigentlich? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt werden. Oder Grammatik, Zeitformen, nicht die uns geschenkt werden, sondern die uns von Gott geschenkt sind. Er hat uns etwas geschenkt. Und jetzt komme ich wieder zurück auf unsere Lebenslinie. Das habe ich vor 35 Jahren hat mich das zum ersten Mal gepackt. Ich kann mich noch an diese Zeit erinnern, wo ich gedacht habe, wow, ich muss da gar nicht darum kämpfen, dass manche Dinge unbedingt jetzt irgendwie passieren werden, sondern ich erkenne, da hat mir Gott bereits etwas geschenkt und jetzt mache ich mich auf den Weg zu schauen, wie kann ich das in Besitz nehmen. Wisst ihr, und diese Gedanken, also zu wissen, was mir von Gott geschenkt worden ist, das hat wirklich mein Leben verändert. Das hat meine Gedanken verändert, wie ich über bestimmte Dinge denke. Das hat meine Sprache verändert, wie ich über bestimmte Dinge rede. Das hat meinen Lobpreis verändert, wie ich über bestimmte Dinge singe und was ich singe. Das hat mein Handeln verändert. Das hat mein ganzes Leben verändert. Mein Leben hat eine ganz andere Perspektive bekommen. Und diese Linie ist in unserem Leben immer dicker geworden. Und das geschieht durch Glauben. Der Glaube ist die Währung des Himmels. Der Glaube ist die Gewissheit, dass das Sichtbare immer aus dem Unsichtbaren kommt. Das Unsichtbare erzeugt das Sichtbare. Deswegen sagt Jesus in Markus 11, alles, um was ihr auch betet und bittet. Alles, was ihr, das, welche Zeitform ist das? Ich bete und bitte, jetzt, Gegenwart, ne? Und glaubt, auch Gegenwart, ich glaube, dass ihr empfangen habt, das ist also hinter mir, was ihr empfangen habt, so wird es euch werden, Zukunft. So wird es euch werden. Und dieser Vers, der hat mich mal so gepackt innerlich, dass ich den schon seit 15 Jahren auf meinem Nummernschild rumfahre. Jeden Tag denke ich daran, empfange es von Gott und es wird dir werden. Wir beten, zum nur mal ein Beispiel, wir beten um Versorgung, wir haben Mangel. Wir haben Mangel. Also weiß ich, hat Jesus schon Versorgung bewirkt am Kreuz? Nee, hat er nicht. Er hat meine Sünde getragen, das andere Versorgung hat er aber verheißen. Er sagt, sorge dich nicht, denn ich sorge für euch. Dann kann ich also sagen, ich erkenne, du hast das vorbereitet für mich. Du hast zugesagt, ich werde dich versorgen. Und dann danke ich dem Herrn für seine Versorgung, die er mir zugesagt hat, obwohl ich sie noch nicht erlebe. Und in meinem Herzen, durch Glauben, durch Gewissheit, empfange ich es innerlich, diese Zuversicht und diese Gewissheit. Und dann wird es mir werden. Ich nehme es also in Besitz in der Zukunft. Könnt ihr es nachvollziehen? Das ist unsere Lebenslinie von uns beiden. Kommen wir nochmal wieder zurück zu Israel und jetzt wird es total spannend. Gott beschreibt am Anfang noch, wo sie da unterwegs sind, im 5. Mose, beschreibt Gott 7 Nationen, die größer sind als Israel und stärker sind als sie, beschreibt er und sagt ihnen, ihr werdet trotzdem das Land besitzen. Habt keine Angst, ich habe es euch gegeben, ihr werdet es besitzen und ich helfe euch dabei, die Feinde zu vertreiben. Und dann sagt Josua, später, er greift das auf und sagt dann, Josua 17, denn du wirst die Kanaaniter vertreiben, auch wenn sie eiserne Wagen haben, auch wenn sie stark sind, hat Gott gesagt. Auch wenn die anderen viel, viel stärker sind und wenn sie militärisch in einer ganz anderen Kategorie spielen, hab keine Angst, ihr werdet sie vertreiben. Ich meine, dass das zeitlich heute mit dem Gottesdienst nicht so klappt, war euch allen wahrscheinlich klar. Gebt mir noch 10 Minuten. Dann, ich hab mal für mich vor Jahren so ein Bibelstudium gemacht und mal geschaut, was wurde den 12 Stammvätern damals von ihrem Vater prophetisch zugesagt, was ist daraus geworden, welche Stämme haben sich entwickelt, was hat Gott ihnen gesagt, was haben sie daraus gemacht und was ist am Ende dabei rausgekommen, ist einmal ganz interessant. Und dann habe ich einen Vers gelesen und als ich den las, kann ich mich noch erinnern, vor Jahren, ich habe mich so erschrocken. Ich war so irritiert in meinem Herzen. Richter 1, Vers 19, und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz, aber die Bewohner der Ebene, sie waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Ich meine, ist ja klar, oder? Ein Volk, was Schafzüchter sind und die Oliven ernten, und die haben bestenfalls einen Speer oder ein Schwert, die können doch nicht mit so einem assyrischen Streitwagen kämpfen. Völlig klar, dass das nicht geht, oder? Völlig klar, das geht einfach nicht. Und ich las das und dachte, was ist das denn? Da steht einfach ohne weitere Begründungen, das ging nicht, weil die anderen stärker waren. Und da habe ich gesagt, das habe ich doch schon mal gelesen, irgendwie, blättert zurück. Wie war denn das? Was hat denn Gott gesagt? Ah, also, das heißt, man kann an dem Vers aufhören und sagen, okay, du musst die Suppe nicht so heiß essen, wie du sie kochst. Und alle kochen nur mit Wasser. Also, Bleibt man ein bisschen auf dem Boden. Es ist völlig normal, die Ziele nicht so zu erreichen. Jemand sagte mir mal, wenn du den höchsten Berg treffen willst, dann musst du auf den Mond zielen. Dann wird man immer ein bisschen runterhandelt, so man bleibt sowieso immer weiter unten. Und das suggeriert, dass wir immer unter den Zielen Gottes bleiben müssen. Und das stimmt einfach nicht. Wir hatten neulich bei der Leiterschulung darüber gesprochen, wie Ziele, ob es Kriterien für Ziele gibt. Und Ziele müssen, einhellige Meinung, erreichbar sein. Wenn wir immer nur in der Gemeinde unerreichbare Ziele hätten, wären wir alle frustriert. Wir hätten nie ein Erfolgserlebnis. Also müssen Ziele erreichbar sein. Und meine Frage ist, müssen meine Ziele mit Gott erreichbar sein? Ich meine völlig klar, dass ich nicht mit einem Speer gegen einen assyrischen Streitwagen ankämpfen kann. Völlig klar, dass ich als Fußvolk nicht die Mauern von Jericho zum Einsturz bringen kann. Ist völlig klar, dass ich als Nomadenvolk nicht einfach durch so ein Wasser laufen kann. Völlig klar. Aber ist das Gottes Absicht? Und das finde ich das Schockierende. Gott sagte, ihr sollt dahin gehen und selbst wenn ihr meint, sie sind stärker und sie haben sogar eiserne Wagen, sagt Gott, trotzdem habt keine Angst, ihr werdet das Land in Besitz nehmen. Und dann lese ich nachher, sie konnten es nicht in Besitz nehmen, weil die anderen hatten die eiserne Wagen. Klar, geht ja auch nicht. Und ich möchte uns sagen, in unserem geistlichen Leben, in unserem Leben und auch im Leben der Gemeinde dürfen Ziele nie nur machbar sein. Denn machbare Ziele töten unseren Glauben, weil wir das einfach irgendwie machen. Wir brauchen Ziele, die nicht machbar sind, damit unser Glaube herausgefordert wird und damit wir Gottes Kraft und Gottes Hilfe erleben. Aber die Frage ist ja, was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Warum ging denn das nicht? Und da lesen wir viel später, auch im Richter, einen Vers. Und das ist dann schon mein letzter Vers, Richter 2. Ihr dagegen sollt euch nicht mit den Menschen verbünden. Das ist nochmal ein Rückblick. Das sagte Gott auch in Mose, kann man das nachlesen. Wenn ihr da hingeht, ihr sollt euch nicht mit ihnen verbünden oder verschwägern, die in diesem Land wohnen. Ihre Altäre sollt ihr zerstören. Das heißt, die Götter, die fremden Götter sollt ihr nicht anbeten. Ihr sollt sie nicht in eure Häuser holen. Doch ihr habt nicht auf mich gehört. Und Gott sagt, warum habt ihr das getan? Warum? Was ist in euch vorgegangen? Ich habe doch gesagt, ihr werdet es schaffen. Warum seid ihr so inkonsequent und geht trotzdem Bündnisse mit den Feinden ein? Und für uns bedeutet das, achso, dann geht es noch weiter. Ich werde die Menschen deshalb, die in eurem Land leben, nicht mehr für euch vertreiben. Klare Ansage von Gott. Das war der Grund, warum die eisernen Wagen nicht besiegt werden können. Also nicht, weil Gott das nicht wollte oder weil er sich das anders überlegt hat oder weil das Volk schlecht drauf war irgendwie. Nein, sie haben sich verbündet mit ihren Feinden. Und für uns übertragen bedeutet es, obwohl Gott für uns in der Vergangenheit bereits etwas getan hat, wenn wir nicht konsequent sind, wirklich das Böse aus unserem Leben hinauszutun und Gott alleine mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all unserer Kraft, mit unserem Verstand lieben, dann wird Gott bestimmte Dinge nicht machen für uns, obwohl er es verheißen hat. So ein Götzen, was sind Götzen in unserem Leben? Zum Beispiel vergleichbar aus Gottes Sicht war das so, als wenn wir oder als wenn du verheiratet bist und hast immer noch ein kleines Bild von deiner Ex-Freundin in deinem Portemonnaie. Ich meine, es geht gar nicht, ne? Und deswegen sagte Gott auch, was habt ihr getan? Das kann doch nicht wahr sein, das geht doch gar nicht. Wir dürfen uns nicht mit unseren Problemen verschwägern oder mit unseren Feinden und sagen, naja, das läuft schon irgendwie, ich muss da nicht so konsequent sein, Gott macht da schon irgendwie und er ist ja auch voller Gnade für mich und halt den Ball mal ein bisschen flach. Wir wollen an Gottes Zielen festhalten. Nimm es in Besitz. Nimm es in Besitz. Und das ist, das war jetzt ein Schnelldurchgang, eine Kurzform, was uns in unseren letzten 35 Jahren echt immer bewegt hat. Und über die Jahre haben wir immer mehr dazugelernt und immer mehr das Wort Gottes an dieser Stelle verstanden. Was hat Gott mir durch Jesus gegeben, ist die erste Frage, auf dem Weg etwas in Besitz zu nehmen. Dann empfange es im Glauben. Das heißt, diese Kenntnis muss vom Kopf ins Herz fallen. Ich muss eine Gewissheit haben, dass Gott das für mich getan hat und für mich will. Und dann fange ich an, mein Denken zu verändern. Mein Denken durch das Wort Gottes zu verändern. Das heißt, ich empfange es im Glauben. Ich zweifle nicht, sondern lebe schon in dem, was ich empfangen habe, und dann wird es mir werden, ohne viel Aufwand und ohne viel Kraft. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte dich fragen, ob es Bereiche in deinem Leben gibt, die du aufgegeben hast, wo du nachlässig geworden bist, wo du merkst, da ist nicht wirklich Jesus drin, da ist zu viel von dir drin oder was weiß ich, wo du hast Mangel in deinem Leben. Vielleicht ist es auch deine Gesundheit oder andere Bereiche oder deine Versorgung. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, ganz neu zu sagen und zu erkennen, Herr, du hast mir etwas gegeben und daran will ich festhalten und das möchte ich wieder neu ergreifen in der Gewissheit, dass du mir das gegeben hast. Und ich will mich auf den Weg machen, das in Besitz zu nehmen und die Feinde, die da sind, im Namen Jesu zu vertreiben. Ich bete mit uns. Halleluja, wir danken dir, Jesus, dass du uns so viel gegeben hast. Du hast uns so viel verheißen. Und ich bete jetzt für uns, für jeden Einzelnen hier, egal welchen Bereich es betrifft, da wo Land wieder verloren gegangen ist, wodurch auch immer, Herr, wollen wir dieses Land wieder neu in Besitz nehmen und wir wollen neu deine Verheißungen und die Kraft deines Wortes ergreifen. Wir danken dir, dass du gekommen bist, dass wir volles Genüge haben für Gottseligkeit, auch für unser Leben. Danke, Jesus, für das alles, Herr, und wir ergreifen das. Und ich segne uns damit, im Namen Jesu da dran zu bleiben und dem Feind zu widerstehen und die ganzen zweifelnden Gedanken aus unserem Kopf und aus unserem Herzen hinaus zu vertreiben. Widerstehe dem Teufel, dann wird er von dir fliehen. Ich danke dir, Jesus, für deine Kraft und ergreife das im Glauben. Amen.